So für alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe heute und begrüßen konnte, schön euch wiederzusehen. Nach 6 Sonntagen habe ich euch wirklich vermisst. Schön wieder hier zu sein und dann noch hier bei so einem Start. Das Wetter ist gut, die Luft ist gut, die Leute sehen sympathisch aus, alles wird gut. Halleluja. So, ich hoffe, ihr habt Hunger. Hunger aufs Wort. Wir werden heute einiges in der Bibel anschauen. Wir haben ja Zeit heute, ist das cool? Keine 12 Uhr Begrenzung. Heute können wir so lange machen, wie der Herr uns führt. Oh je. Sind gerade so ein paar Gesichter abgestürzt. Nein, es wird alles im Maß bleiben, natürlich. Wisst ihr, was die größten Ängste der Deutschen sind? Aktuell 2013, frisch veröffentlicht vor kurzem in der Bild-Zeitung. Die größten Ängste der Deutschen. Also die 10 größten standen drin. Ich möchte mal die 5 größten zeigen, also die Spitze von diesen 10. Platz 5, also das fünftgrößte, es wird dann immer wichtiger, was ich sage. Platz 5, lebensbedrohliche Krankheiten. Platz 4, steigende Geldentwertung. Das ist eine Riesenangst in Deutschland. Platz 3, möglicher Einkommensverlust. Platz 2, Altersarmut. Und Platz 1, Pflegebedürftigkeit. 50% aller Deutschen haben diese Angst. So, ihr seht, es geht dreimal um Geld und zweimal um Gesundheit bei diesen 5 größten Ängsten in unserer Nation. Erstaunlich, oder? Dabei sind wir in vielerlei Hinsicht gesünder und wohlhabender als viele andere Nationen. Aber es ist so, Ängste sind etwas, mit dem wir umgehen müssen. Und ich möchte... 5 Freiwillige möchte ich gerne haben für eine kurze Demonstration. Passiert nichts Schlimmes. Ich bräuchte euch nur mal kurz auf der Bühne. 5. Ich muss euch jetzt für diese Demonstration ein paar böse Titel geben. Also die legt ihr dann nach sofort wieder ab, okay? So, ich stehe jetzt so ein bisschen im Zentrum von diesen liebenswürdigen Menschen, die jetzt eben was anderes darstellen sollen. Und zwar sollen sie Umstände darstellen. Umstände. Sagen wir mal, hier ist Streit. Okay? Streit in der Familie zum Beispiel. Die mein Leben jetzt, ich bin auch nur als Schauspieler hier, ist nicht wirklich da, aber wenn Streit da wäre, wäre das Streit. Hier haben wir negatives Reden. Das steht für Menschen, die jetzt gerade über mich negativ reden. Christoph steht hier für finanziellen Mangel. Schwierigkeiten, die ich jetzt gerade im Finanziellen hätte. Bernd, du stehst für Verrat. Ich sag ja, es sind keine schönen Titel und niemand hat damit etwas zu tun, okay? Und du, Susi, stehst für Krankheit. So, das sind also alles Dinge, mit denen man nicht so gerne so nah zu tun hat, stimmt's? Mit diesen Eigenschaften mag niemand sich wirklich umgeben, aber... Was ist ein Umstand? Ein Umstand ist etwas, was umhersteht. Richtig? Da kommt das Wort her. Umherstehen, Umstand. Das heißt, es steht was um mich rum. Wenn ich hier im Zentrum bin, stehen diese 5 Umstände in verschiedener Entfernung um mich herum. Nun kann ich mich hier aufhalten und es bleibt, wie es ist. Meine Umstände. Ich adoptiere sie mit der Zeit sogar, wenn ich nichts dagegen tue. Sie werden Teil meines Lebens. Finanzieller Mangel gehört vielleicht schon 20 Jahre zu meinem Leben dazu. Also kümmere ich mich nicht weiter darum, ist es normal, dass er in meinem Leben ist. Er gehört dazu. Tragisch. Oder Krankheit. Diagnosen schon vor 10 Jahren gestellt, was weiß ich, Allergien oder irgendwas, was jetzt nicht so übel ist. Oder auch was gerade aktuell ist, was mein Leben bedroht. Naja, es ist halt da. Die Ärzte sagen, wir können nichts machen. Dann ist es halt so. Ist schnell gedacht und auch gesagt. Jemand hat mal gezählt, das war ein Arzt aus einer Studie, dass jeder Mensch im Schnitt 1200 Worte pro Stunde zu sich selbst spricht. So in Selbstgesprächen. In Gedanken. 1200. Und 1100 davon sind negativ. Hey, wer wundert's, dass wir manchmal Probleme haben mit unserem Selbstwert oder mit den Umständen oder mit anderen Dingen. Bei all den Umständen konzentrieren wir uns heute nur auf einen. Auf den hier. Auf Krankheit. Das ist das, worüber wir uns heute unterhalten. Die anderen haben alle ihren Platz und die kommen auch regelmäßig in unseren Gottesdiensten vor. Wir kriegen Wege mit, wie wir uns von diesen Dingen lösen können. Das Bebo wird ein großer Rundumschlag sein um alle Umstände, die uns bedrohen. Viele von euch fahren mit. Ich hoffe, noch ein paar kommen dazu. Ja, das vielleicht bis hierhin. Vielen Dank fürs Mitspielen und ich spreche euch zu, ihr habt nichts zu tun mit den Namen, die ich euch eben kurz gegeben habe. Amen. Ihr seid Gesegnete des Herrn. Halleluja. Wir sind sprechender Geist. Das sagt die Bibel über uns. Unser Vater im Himmel ist sprechender Geist. Ja, wir haben einen Körper, wir leben in einem Körper, wir haben eine Seele, aber wir sind von unserem Wesen sprechender Geist. Geist, weil das stirbt ja nicht, was in uns ist, wenn der Körper irgendwann aufhört zu leben. Als sprechender Geist machen meine Worte oft den Unterschied über das, was ich habe und über das, was ich bin und noch viel mehr über das, was ich sein werde. Meine Worte bestimmen meine Richtung. Und wer immer noch denkt, es sind die anderen, die schuld sind an dem, was du heute bist, korrigier dein Denken. Niemand ist für deine Gefühle verantwortlich, außer dir selbst. Wenn dich Leute verraten, verkaufen, übelst behandeln, dann hast du immer noch die Wahl, wie du darauf reagierst. Du kannst unversöhnlich und bitter werden, das ist ganz leicht. Die meisten machen das. Dann kommen Krankheiten ins Leben. Jemand sagt, 80% aller Krankheiten sind psychosomatischen Ursprungs. Wo kommen sie her? Ich sagte, die Hauptwurzel ist Bitterkeit und Unvergebenheit. Ich zähle immer noch die Schuld auf von Leuten, die mir vor 20 Jahren irgendwas getan haben. Das ist eine Grundlage für viele Erkrankungen, wo die Ärzte nicht mal mehr die Ursachen ansonsten feststellen können und wo auch Behandlungen oft gar nicht greifen oder nur Symptome unterdrücken, aber nicht heilen. Also bei diesen 5 größten Ängsten geht es im Schwerpunkt Nummer 1, Pflegebedürftigkeit im Alter, hat was mit Krankheit zu tun, oder? Niemand Gesundes wird pflegebedürftig oder ist pflegebedürftig. Halb voll oder halb leer ist die übliche Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn etwas betrachtet wird, was auf 2 Seiten gesehen werden kann. Ich habe herausgefunden, dass viele Kirchen auf diese Frage Krankheit und Armut keine eindeutigen biblischen Antworten geben, sondern sich oft beschränken auf Trost und Leid, Trost im Leid und vertrösten buchstäblich auf das jenseitige Leben. Und das ist zu wenig. Wenn das alles wäre, würde ich mein Amt heute noch niederlegen. Oder ich hätte es nie angefangen. Wenn das alles wäre. Wenn Gott uns tatsächlich nur den Trost gibt, dieses Leben irgendwie auszuhalten und dann in Ewigkeit zu hoffen, dass es besser wird. Leute, das hört man überall. Ich bin so groß geworden in meiner damaligen Kirche und ich habe es geglaubt. Und hatte deswegen auch nicht wirklich Erwartungen an Gott oder Glauben an Gott in der Weise, die wir heute hier miteinander teilen. Jesus selbst machte vielerorts klar, dass er weiß, dass wir auf diese beiden Grundfragen über Versorgung und über körperliche Heilung und auch seelische Heilung, dass wir Antworten brauchen. Jesus hat sich nicht gedrückt um diese Fragen, wie es vielleicht manch einer meiner Kollegen tut. Und es ist verständlich, weil sie oft selbst nichts anderes gehört und gelernt haben. Diese Antworten von Jesus sind klar und deutlich im Evangelium niedergeschrieben worden und somit untrennbar vom Willen Gottes. Wir müssen sie nur a. kennen und b. auch glauben. Dass aber in unserem Land fast nicht mehr gepredigt wird, was hier steht, nenne ich jetzt hier das eine und das andere. Und zwar wichtige Inhalte, die ich bezeichne als das volle Evangelium. Voll heißt nicht halb. Das halbe Evangelium bekommst du überall. Sogar teils in der Esoterik, die holen dann die andere Hälfte. So Zeichen und Wunder wird da überbetont und das Kreuz und Jesus wird da weggelassen. So ein halbes Evangelium ist nichts. Weder die Hälfte, die vertröstet und die religiös angehaucht ist, noch die Hälfte, die auf Zeichen und Wunder alleine oder auf die jenseitige Welt alleine ausgerichtet ist. Beides ist kraftlos und bringt nichts für meine Ewigkeit und für meine Diesseitigkeit. So, das volle Evangelium ist das, wofür wir seit 25 Jahren auch als Gemeinde stehen und das wir hochhalten. Durchaus auch manchmal angegriffen oder missverstanden. Wenn wir sagen nicht, wir sind besser als andere oder wir haben mehr drauf als andere. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr anvertraut bekommen. Aber auch dafür können wir recht wenig, weil Leute haben uns gesegnet, die wiederum in diesem vollen Evangelium schon vor uns unterwegs waren. Im Buch Jesaja Also wir schauen uns heute, wie gesagt, den einen Bereich an, das volle Evangelium, nämlich Heilung. Es gibt andere Bereiche, die dazugehören, die nicht weniger wichtig sind, nur heute geht es um Heilung. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, es geht hier um Jesus, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Übrigens ein Wort, das definitiv körperliche Heilung meint und nicht nur, wie man vermuten könnte und oft auch gesagt wurde, die seelische oder geistliche Wiederherstellung. Es geht in diesem Vers tatsächlich um körperliche Wiederherstellung und Heilung. So, Gott ist derselbe heute, gestern und in alle Ewigkeit. Und was er vor 2000 Jahren oder vor 100 Jahren getan hat, das tut er heute ganz genauso. Jemand, der so ist, wie er ist, verändert sich auch nicht in seinem Verhalten, stimmt's? Naja, also bei mir ist das so. Wirst du oder Person in deiner Familie von Krankheit und Leid gegeißelt? Das ist eine rhetorische Frage, du musst nicht antworten. Weil ich glaube, Gott will dir dann heute den Ausweg zeigen und dich rausholen aus diesem bisherigen Zustand. Lukas 4, Vers 17 bis 21. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als Jesus das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus fiel damals auf und wir fallen auf, wenn wir das sagen, was er sagte. Warum er gekommen ist. Er ist wegen der Sünde gekommen und er ist wegen der Krankheit gekommen. Beides gehört für ihn untrennbar zusammen. Wir trennen das manchmal. Wie schade. Ja, ich bin gerettet, ich bin von neuem geboren, der Himmel ist mein. Aber das Leben muss ich irgendwie hinter mich bringen. Wenn das wahr ist, würden all die Bibelstellen, die wir uns gleich noch anschauen, nicht ins heilige Buch gehören. Dann gehörten die nicht in die Bibel. Unsere ganze Gesellschaft besteht hinter den fröhlichen Masken aus solchen, die hier beschrieben sind. Solchen Armen, Gefangenen, Blinden, Zerschlagenen, die diese Botschaft dringend brauchen. Wenn du dein eigenes Leben mal Revue passieren lässt, warst du nicht genau da? Also ich war da. Ich war genau da. Ich hatte es unendlich nötig, einen Erlöser zu finden, weil ich es nicht geschafft habe. Mit all meinen Fähigkeiten und Stärken, die auch da waren, es hat nicht gereicht. Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Und es ist eine Nachricht, die dich und mich betrifft, für die es keine Ausnahme gibt. Die Nachricht ist an uns adressiert. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Freiheit von Sünde und Krankheit. Es bedeutet Errettung, Heilung und Befreiung für dich. Drei großartige Dinge, von denen ich keins missen möchte, ehrlich nicht. Nun, Jesus selbst schuf die Voraussetzung, dass wir überhaupt darüber reden und dass wir das noch viel mehr erleben können. Ich denke, es war John Schilek, der sagte: Mein Herr ist nicht tot, aber, meine Lieben, ich will euch sagen, wir sind damit zufrieden gewesen, in unserer geistlichen Kindheit zu leben, sie für alle Zeiten fortzusetzen und damit weiterzumachen, wie ein Haufen Babys zu schreien, anstatt durch die Gnade Gottes in die Geheimnisse des Herzens Jesu einzudringen und das göttliche Feuer vom Himmel für unsere Seelen zu begehren. Wenn es dann passiert, stehen wir da, überwältigt vom Wirken Gottes in unserem Leben und im Leben anderer. Jesus besiegte die Ursache der Krankheit. Im 1. Johannes 3, Vers 8 steht:
Hierzu wurde der Sohn Gottes offenbart, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Möglicherweise geht es dir nicht wie mir. Aber ich habe jahrelang, fast 2 Jahrzehnte meines Lebens geglaubt, dass Gott Krankheit zulässt oder sogar schickt, so als Bestrafung. Und wenn du denkst, dass Gott das ist, naja, dann kann man nichts dagegen tun, oder? Wenn Krankheit von Gott ist, warum sollte ich dann dagegen mich auflehnen? Dann unterordne ich mich und ertrage sie halt als Leiden von Gott gegeben. Aber wenn das stimmt, was ich gerade gelesen habe, dass Jesus gekommen ist, um die Ursache von Krankheit, nämlich den Teufel, zu beseitigen und zu entkraften, entmachten, dann sieht es ganz anders aus. Dann kann ich mit einer ganz anderen Freimütigkeit hiermit umgehen und das erwarten, was Jesus in ganzen Evangelien uns mitteilt. In der Apostelgeschichte steht, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, die vom Teufel, hörst du, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Von wem waren sie überwältigt, die Kranken? Lukas sagt, Lukas 13, ihr könnt nachher in dem Handout, seht ihr alle Bibelstellen, die ich hier heute zitiere, ausgeschrieben, könnt ihr sie nachlesen. Lukas 13, sollte dann nicht, Jesus sagte das, diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst ist. Wer hat sie gebunden? Durch Krankheit? Der Teufel. So, 3 Bibelstellen, die das selber aussagen. Die Ursache von Krankheit ist nicht Gott. Ist das gut? Ihr könnt mal nachlesen, ich habe im ganzen Neuen Testament, ich habe es oft gelesen, das ganze Neue Testament, ich habe nicht eine Schriftstelle gefunden, wo auch nur ansatzweise steht, Gott lässt Krankheit zu oder Gott macht krank. Wenn wir im Alten Testament lesen, finden wir Dinge wie Hiob und finden auch Gerichtshandlungen. Aber die unterscheiden sich von dem Bund, den wir mit Gott haben als Christen, vollkommen. Das wäre jetzt mit ein bisschen weit ausholen, das alles jetzt zu erklären. Aber das ist sehr einfach zu erklären. Jesus macht den Unterschied. Wir haben einen neuen Bund. Paulus sagt, einen besseren Bund, als die Israeliten es vorher hatten, der mosaische Bund. Wir haben den neuen Bund mit Jesus, durch Jesus, in Jesus. Und in dem ist Heilung fester Bestandteil, wie schon in Jesaja im alten Bund auch. Er war Bestandteil, aber da gab es auch noch den Fluch. Wenn du Gott nicht gehorcht hast im alten Bund, dann traf dich der Fluch, auch durch Krankheit und Tod. Der Fluch aber, sagt uns das Wort, den hat Jesus selbst getragen, damit wir ihn nicht mehr tragen müssen. Ist das cool, oder? Boah. Es fällt mir gerade ganz neu ins Herz, dieses Wort. Wir sind frei vom Fluch. Wir haben all die guten Dinge des Bundes mit Gott und die negativen brauchen wir nicht länger tragen. Es sei denn, wir lassen die Umstände in unserem Leben tun, was sie tun wollen. Und geleitet werden diese Art Umstände nicht von Gott. Satan ist der Verursacher der meisten Krankheiten. Ich sage nicht von allen Krankheiten. Es gibt auch Krankheiten, die kommen ganz natürlich, dadurch, dass du schlecht mit deinem Körper umgehst oder durch einen Unfall und so weiter. Davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von all den anderen Dingen. Und das ist in der Regel die große Mehrheit von Erkrankungen, die den Körper oder die Seele vernichten wollen. Satan ist besiegt und wir müssen lernen, in diesem Sieg zu leben. Jesus lebte uns den Willen des Vaters praktisch vor. Und ich möchte euch das beweisen, denn eben las ich, dass alle geheilt wurden. Richtig? Alle. Nun, wenn es nur einmal steht, würde ich sagen, naja, da würde ich jetzt keine Lehrmeinung oder keine theologische Aussage darauf aufbauen. Aber lasst uns mal schauen, was noch wo steht. Matthäus 4,23, hier steht, und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Alle. Matthäus 8, Vers 16, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund. Ja, und die gerade nicht so heilig gelebt haben, da steht alle. Auch die Sünder, auch die es nicht verdient haben, weil wer hat es denn verdient? Die Religiösen, die haben es genauso wenig verdient. Du kannst dir das nicht verdienen mit deinen Werken. Das ging nie und es geht noch weniger heute. Matthäus 14, Vers 36, und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Matthäus 15, 30 und 31, und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranken, und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie, sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Ich sagte, ich habe Dinge gesehen, auch jetzt in Amerika auf der Konferenz, die mich nochmal bestärkt haben. Es war nicht neu. Preis sei Gott, wir haben hunderte von Heilungen erlebt die letzten 25 Jahre. Vielleicht tausende. Ich habe sie nicht gezählt. Aber ich habe dort gesehen und von einem auch gehört, wie ein Mann, dessen Augen eigentlich komplett zerstört waren, die keine Pupillen mehr hatten, durch einen Unfall, Feuer oder Chemikalien, ich weiß nicht, was es ging. Dem wurden die Hände aufgelegt und die Augen waren wieder normal, die Pupillen waren wieder da. Alles, was sich darüber gelagert hat und das zerstört hat, war beseitigt. Die Sehfähigkeit war da. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen, vielleicht 8, 9 Jahre alt. Die hatte ein Virus im Gehirn und hat seit 2 Jahren nicht mehr reden können. Dieses Mädchen wurde die Hände aufgelegt und sie fing an zu reden. Ich habe sie gesehen, ihre Mutter, ihre Großmutter, die standen alle drumherum und waren nur am Heulen. Und fassungslos über das, was Gott getan hat. Der letzte Abend der Konferenz wurde live übertragen in Gott TV, vielleicht hat einer von euch das gesehen. Es gab dort 426 Heilungen an diesem einen Abend. Nur durch das Wort der Erkenntnis, nicht mal durch die Gebete, die danach noch kamen. Leute, wir fangen gerade an zu sehen, was Gott alles tut. Und wir machen weiter. Wir dringen ein in das, was Gott für uns vorbereitet hat und sagen, Gott, da ist mehr. Wir haben schon einiges erlebt als Christuszentrum. Leute, wir haben mehr erlebt, als viele Christen im ganzen Leben je gesehen haben. Aber da ist noch mehr. Gott ist gut. Gott liebt uns. Und je mehr wir verstehen, wie sein Vaterherz für uns schlägt, desto mehr werden wir uns öffnen für das, was er für uns hat. Und werden fähig sein zu empfangen. Und werden die Umstände um uns nicht länger akzeptieren als Bestandteil unseres Lebens. Sondern werden anfangen, die Wahrheit über diese Tatsachen zu sprechen. Wir können diese Umstände auch als Tatsachen bezeichnen, weil sie sind einfach da. Ich kann sie nicht leugnen. Wenn ich eine Diagnose habe, dann ist es erstmal eine Tatsache in meinem Leben. Wenn Mangel da ist, ist eine Tatsache da. Wenn Leute über mich reden, dann ist es eine Tatsache. Oder wenn andere Dinge geschehen. Aber wenn ich anfange, die Wahrheit, und die Wahrheit ist das Wort Gottes, ist die Bibel, so offenbart durch Christus und heute festgehalten in schriftlicher Form. Wenn wir die anfangen auszusprechen, und ich sage nicht einmal, sondern ich sage in einer Beständigkeit, dann wirst du sehen, wie die Tatsachen durch die Wahrheit verändert werden. Deine eigenen Worte sind kraftvoll, weil Gottes Wort in deinem Mund ist genauso kraftvoll wie Gottes Wort in seinem Mund. Das haben wir erkannt und das lassen wir auch nicht mehr los. Noch eine Schriftstelle zu dem Alle, Apostelgeschichte 10,38. Und diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja. Und ich habe euch was mitgebracht, was ich euch so gerne vorlesen möchte. Aus einem sehr, sehr alten Buch. Zwar neu gedruckt, aber das Buch enthält Wahrheiten, die etwa 100 Jahre alt sind. Das Leben von John G. Lake, vielleicht habt ihr von ihm gehört. Ein sehr, sehr beeindruckender Mann, zu Lebzeiten gewesen, ist fast 100 Jahre tot. Aber seine Wahrheiten und was er erlebt hat, ermutigt mich bis heute. Ich lese etwas von ihm, aus seiner Lebensgeschichte. Vielleicht erkennst du dich sogar wieder. Niemand kann den gewaltigen Einschnitt in mein Leben verstehen, den die Offenbarung über Jesus als denjenigen bewirkte, der auch heute noch heilt, und was das für mein Leben bedeutete, ohne zuerst meinen Hintergrund zu verstehen. Ich war eins von 16 Kindern. Unsere Eltern waren energische, gesunde Leute. Meine Mutter starb im Alter von 75 Jahren und mein Vater lebt immer noch, damals vor 100 Jahren. Während der Verfassung dieses Buches und ist 77 Jahre. Vor meinem Kennenlernen und dem Erfahren des Herrn als den Heiler beerdigten wir 8 Mitglieder unserer Familie. Ein merkwürdiger Zug von Krankheiten mit Todesfolge war der Familie gefolgt. 32 Jahre lang waren einige Familienangehörige gebrechlich gewesen. Während dieser langen Zeit war unser Haus niemals ohne den Schatten von Krankheit gewesen. Wenn ich an meine Kindheit oder Jugend zurückdenke, steigen in mir Erinnerungen wie ein Albtraum auf. Krankheit, Ärzte, Krankenschwestern, Krankenhäuser, Leichenwagen, Begräbnisse, Friedhöfe und Grabsteine. Ein sorgenvoller Haushalt, eine Mutter mit gebrochenem Herzen, ein vergrämter Vater, der damit kämpfte, die Sorgen der Vergangenheit zu vergessen, um die lebenden Familienmitglieder zu stützen, die Liebe und Zuwendung der Eltern brauchte. Als uns Christus als unser Heiler offenbart wurde, lag mein Bruder, welcher über 20 Jahre invalide gewesen war, im Sterben. Vater hatte für ihn ein Vermögen für unerschwingliche medizinische Betreuung ausgegeben. Seine Nieren bluteten unablässig und er wurde mit blutbildender Nahrung am Leben erhalten, welche das Blut annähernd so schnell produzierte, wie es aus seinem Körper wieder hinausfloss. Ich habe niemals jemanden gekannt, der so extrem und so lange gelitten hat wie er. Eine Schwester im Alter von 34 Jahren lag im Sterben mit 5 Krebsgeschwüren in ihrer linken Brust. Vor ihrem Tod war sie 5-mal in einem großen Krankenhaus in Detroit, Michigan, von einem bekannten deutschen Chirurgen operiert worden. Nach den Operationen bildeten sich 4 andere Herde, die zusammen 5 Krebsgeschwüre bildeten. Eine andere Schwester war dabei, an einem Blutfluss zugrunde zu gehen. Tag für Tag floss ihr Blut, bis sie dem Tode nahe war. In meinem eigenen Leben und meinen persönlichen Umständen gab es Ähnliches. Ich hatte geheiratet und mein eigenes Heim aufgebaut, aber sehr bald nach der Hochzeit schien derselbe Zug von Leiden, welcher der Familie meines Vaters gefolgt war, in meinem Leben aufzutauchen. Meine Frau wurde invalide durch Herzbeschwerden und Tuberkulose. Manchmal verlor sie ihre Herzfunktion und fiel in Bewusstlosigkeit. So fand ich sie ohnmächtig auf dem Boden oder in ihrem Bett liegend, wenn sie plötzlich niedergestreckt worden war. Stärkere und stärkere Stimulantien wurden notwendig, um ihr Herz zu beleben, bis wir schließlich in einem heroischen Angriff Nitroglycerin-Tabletten einsetzen mussten, um ihren Herzschlag zu stimulieren. Nach solchen Herzattacken verblieb sie für Wochen in diesem teilweisen Lähmungszustand, als Ergebnis von Überstimulation, wie die Ärzte sagten. Aber plötzlich, mitten in der Finsternis, in der tiefsten Finsternis, als die verblüffenden Ärzte abließen und ihr Unvermögen zu helfen erkannten, als die Wolke der Finsternis wieder über die Familie ging, brachte die Botschaft eines hingegebenen Dieners Gottes unsere Seelen das Licht Gottes. Es war Alexander Doby, der sich auskennt mit Kirchengeschichte. Jener hatte genug Größe und Aufrichtigkeit, Gott gegenüber die ganze Wahrheit Gottes zu proklamieren. Wir brachten unseren sterbenden Bruder in eine Heilungsstätte in Chicago, wo unter Handauflegung für ihn gebetet wurde. Er empfing eine vollständige Heilung und stand von seinem Totenbett auf. Er lief 4 Meilen weit, kehrte nach Haus zurück und wurde Partner im Geschäft unseres Vaters. Große Freude und überwältigende Hoffnung spross auf in unseren Herzen. Vor uns sahen wir eine wirkliche Offenbarung der Heilungskraft Gottes. Wir beeilten uns, unsere krebskranke Schwester in dieselbe Heilungsstätte zu bringen. Dabei mussten wir sie auf einer Trage transportieren. Als wir sie in die Heilungsversammlung trugen, sprach sie in ihrer Seele: Andere mögen geheilt werden, weil sie so gut sind. Aber ich fürchte, Heilung ist nicht für mich. Es schien mehr zu sein, als ihre Seele zu erfassen vermochte. Doch nachdem sie von ihrem Lager aus der Predigt und Lehre, aus dem Wort Gottes über Heilung durch Jesus Christus zugehört hatte, kam Hoffnung in ihre Seele auf. Es wurde für sie gebetet und Hände wurden ihr aufgelegt. Als das Gebet des Glaubens zu Gott aufstieg, fiel die Kraft Gottes auf sie und riss ihr Inneres hin. Ihre Schmerzen verschwanden augenblicklich. Die Schwellung wich nach und nach. Der große Krebsherd wurde schwarz und fiel nach einigen Tagen ab. Auch die kleineren verschwanden. Die verstümmelte Brust begann nachzuwachsen und wurde wieder perfekt. Wie unsere Herzen bewegt wurden. Worte allein können das nicht ausdrücken. Neuer Glaube entstand in uns. Wenn Gott unseren sterbenden Bruder oder unsere sterbende Schwester heilen und Krebsgeschwüre verschwinden lassen konnte, dann konnte er alles andere oder jeden Mensch heilen. Dann begann unsere Schwester mit den Blutungen sich für ihre Heilung nach Gott auszustrecken. Sie und ihr Mann waren hingegebene Christen und obwohl sie beteten, schienen ihre Gebete eine Zeit lang unbeantwortet zu bleiben. Dann empfing ich eines Nachts einen Anruf und mir wurde gesagt, falls ich sie in diesem Leben noch einmal sehen wollte, müsste ich sofort an ihr Bett kommen. Nach meiner Ankunft fand ich, dass der Tod bereits auf ihr lag. Sie war in Bewusstlosigkeit verfallen, ihr Körper kalt und es war kein Pulsschlag mehr zu spüren. Unsere Eltern knieten weinend neben dem Krankenlager und ihr Ehemann trauernd an dessen Fußende. Ihr Kind lag in seinem Bettchen. Ein großer Schrei zu Gott wie nie zuvor ging von meiner Seele aus zu ihm. Sie durfte nicht sterben und das wollte ich nicht. War nicht Christus für sie gestorben? Hatte sich nicht Gottes Heilungskraft für die anderen offenbart? Und sollte meine Schwester nicht ähnlich geheilt werden? Keines meiner Worte kann eine andere Seele den Schreiber schreiben, der in meinem Herzen war. Und den flammenden Hass gegen Tod und Krankheit, welchen der Geist Gottes in mir entfachte. Der echte Zorn Gottes schien meine Seele in Besitz zu nehmen. Nach Telefonaten und Telegrammen an einige gläubige Freunde mit der Bitte um Gebetsunterstützung riefen wir zu Gott. Im Namen Jesu gebot ich der Macht des Todes, und nach weniger als einer Stunde jubelten wir, als wir das Leben zurückkehren sahen. Meine Schwester war völlig geheilt. 5 Tage später kam sie ins Haus meines Vaters und nahm am Weihnachtsessen unserer Familie teil. Meine Frau, die über die Jahre langsam dahingesiecht war und unaussprechliche Todesqualen durchlitten hatte, war die Letzte, welche die heilende Berührung Gottes erfuhr. Aber oh, bevor Gottes Kraft auf sie kam, stellte ich wie nie zuvor fest, welche Art Hingabe Gott verlangt und was ein Christ Gott geben sollte. Tag für Tag bereitete sich der Tod leise über sie aus. Ein anwesender Glaubensbruder kam herüber und stand neben ihrem Bett. Sich mit Tränen in den Augen zu mir wendend, sagte er: Finde dich damit ab, deine Frau sterben zu lassen. Ich dachte an meine kleinen Kinder. Ich dachte an sie, die ich wie meine eigene Seele geliebt hatte. Und ein Feuer loderte in meinem Herzen auf. Ich empfand, als sei Gott beleidigt worden durch einen solchen Vorschlag. Noch hatte ich viele Dinge zu lernen. Inmitten meiner Seelenwallung kehrte ich heim, nahm meine Bibel von der Garderobe und warf sie auf den Tisch. Falls Gott jemals die Bibel eines Menschen für eine Botschaft, die seine Seele benötigte, geöffnet hat, hat er es damals sicherlich für mich getan. Die Schrift öffnete sich im 10. Kapitel der Apostelgeschichte und mein Blick fiel auf den 38. Vers, der besagte: Und diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel trafen diese Worte mein Herz. Überwältigt vom Teufel? So war nicht Gott der Urheber von Krankheit. Und die Leute, die Jesus heilte, waren nicht von Gott krank gemacht worden. Während ich eilig eine Schriftstelle nach der anderen zusammentrug, las ich die Worte Jesu in Lukas 13, 16. Sollte diese, die doch Abrahams Tochter ist, welche der Satan gebunden hatte, nun wohl 18 Jahre nicht von diesem Band gelöst werden? Einmal mehr schrieb Jesus Krankheit dem Satan zu. Welcher Glaube kam in meinem Herzen auf? Welch eine Flamme des Wissens betreffend des Wortes Gottes und des Dienstes Jesu ging über meine Seele. Wie niemals zuvor sah ich, warum Jesus die Kranken heilte. Er führte den Willen des Vaters aus und während er das tat, zerstörte er die Werke des Teufels. Ich sprach in meinem Innern: Dieses Werk des Teufels, diese Zerstörung im Leben meiner Frau, sie soll enden, weil Jesus starb und er selbst unsere Gebrechen auf sich nahm und unsere Krankheit trug. Wir beschlossen, dass um 9.30 Uhr morgens für die Wiederherstellung meiner Frau gebetet werden sollte. Wieder telefonierte und telegrafierte ich an Freunde, damit sie mich im Gebet unterstützten. Um 9.30 Uhr kniete ich an ihrem Sterbebett und rief nach dem lebendigen Gott. Die Kraft Gottes kam über sie und erfasste sie von Kopf bis Fuß. Ihre Lähmung verschwand, ihr Herzschlag wurde normal, ihr Husten wich. Ihre Atmung und ihre Körpertemperatur normalisierten sich. Die Kraft Gottes durchfloss sie, so wie Blut durch Atemströme. Während ich betete, hörte ich ein Geräusch über ihre Lippen kommen. Nicht den Klang von Schwäche wie vorher, sondern eine starke, klare Stimme. Sie rief aus: Gelobt sei Gott, ich bin geheilt. Damit ergriff sie die Bettdecke, schlug sie zurück und stand im Nu auf dem Boden. Welch ein Tag, werde ich ihn je vergessen? Die Kraft Gottes begeisterte unsere Seelen und die Freude Gottes nahm Besitz von unseren Herzen wegen ihrer Wiederherstellung. Die Neuigkeit verbreitete sich über die ganze Stadt, den Bundesstaat und die Nation. Tageszeitungen diskutierten die Sache und unser Haus wurde zum Informationszentrum. Leute kamen von weit her angereist und sprachen mit meiner Frau, die ihrerseits mit Zuschriften überflutet wurde. Ein neues Licht ging in unseren Seelen auf. Die Kirche hatte uns fleißig gelehrt, dass die Tage der Wunder vergangen seien. Und in diesem Glauben waren 8 Mitglieder unserer Familie dem Tod überlassen worden. Aber als nun das Licht der Wahrheit unsere Herzen traf, erkannten wir die Lüge, die ohne Zweifel vom Teufel aufgebracht und fleißig von der Kirche verbreitet worden war. Somit war die Menschheit ihres rechtmäßigen Erbes, das ihr durch das Blut Jesu gehörte, beraubt worden. Menschen kamen zu uns nach Hause und sprachen, betet für uns. Wir wurden da hineingedrängt. Gott antwortete und viele wurden geheilt. Viele Jahre sind seitdem vergangen, aber es gab keinen Tag, an dem Gott Gebet nicht beantwortet hätte. Ich habe mein ganzes Leben diesem Dienst hingegeben und Menschen sind geheilt worden. Nicht nur als Einzelne oder zu zweit, nicht zu Hunderten oder sogar zu Tausenden, nein, zu Zehntausenden. Ich bete, dass ich euch nicht überfordere, sondern fordere, herausfordere, wo immer ihr euch da wiederfindet, zu hinterfragen, ist es wirklich wahr, was bisher geglaubt wurde, was bisher angenommen wurde. Denn nur wenn wir Entscheidungen treffen und Dinge verändern, verändern sich zukünftige Dinge in unserem Leben. Ich bin heute das Ergebnis meiner Entscheidung der letzten Jahre, so wie du auch. Und die Entscheidungen, die ich heute treffe und von heute an, werden den bestimmen, der ich in einigen Jahren sein werde. Entscheidungen sind unsere große Baumaßnahme in unserem Leben. Entscheidung heißt, ich muss falsche Entscheidungen revidieren, zurücknehmen, verbal das auch tun, solange bis es unter meinen Füßen ist, und richtige Entscheidungen so oft wiederholen und auch mir selbst zusprechen, als positive Selbstgespräche sozusagen, bis auch hier etwas verändert ist. John G. Lake wurde, nachdem er aus der Bibel heraus erkannte, dass es Gottes Wille war zu heilen, zu einem der größten Heilungsevangelisten des letzten Jahrhunderts. Alleine in Spokane, Washington, wo er ein Heilungszentrum aufbaute, wurden innerhalb von nur 5 Jahren mehr als 100.000 Heilungen dokumentiert. Dr. Ruslich aus Washington D.C. nannte Spokane die gesündeste Stadt der Welt als ein Resultat von Lakes Heilungsstätten. Aber lasst mich auch was sagen. Es sind nicht die Massen, die Jesus anziehen. Das haben sie nie getan. Die Massen zog es immer zu Jesus hin. Aber Jesus zog es immer zu dem Einzelnen hin. Und das ist bis heute so geblieben. Und neben den Massen, die Jesus geheilt hat, steht auch ganz viel darüber, wie einzelne Persönlichkeiten durch das Wort Gottes, durch Jesus geheilt wurden. Denkt an das Fieber von Petrus' Schwiegermutter. Das war eine Person. Denkt an die 2 Besessenen. Oder den einen Gelähmten oder die eine blutflüssige Frau. Denkt an die Totenauferweckung des Jairus oder der Tabitha. Denkt an die 2 Blinden. Den einen Stummen, der erwähnt wird. Der eine Aussätzige, der erwähnt wird. Der epileptische Junge. Oder der Mondsüchtige. Alles Einzelpersönlichkeiten, die Jesus gesehen hat. Denkt an den Mann am Teich Bethesda. Es waren einzelne Leute, die Jesus Herz bewegt haben. Ich möchte euch noch was vorlesen aus diesem Buch. Mr. Clark Mitchell hatte 10 Jahre zuvor einen Unfall erlitten, bei dem seine linke Seite schwer beschädigt wurde. Das Knie und die linke Schulter waren zersplittert. Für über 10 Jahre musste er großes Leid durchmachen. An seinem Knie hatte sich ein Tumor gebildet, so groß, dass er sein Hosenbein füllte. Er berichtete mir von Gelegenheiten, da er vielleicht imstande gewesen sei, um einen einzelnen Häuserblock zu laufen, jedoch nur unter großen Qualen. Zu anderen Zeiten sei er an sein Heim oder seinen Sessel gefesselt gewesen. Als ich eines Tages auf dem Weg zu meiner Versammlung in der Freien Methodistenkirche die Pacific Avenue hinuntereilte, kam ich an Mr. Mitchells Haus vorbei, wo seine Tochter mir zuwinkte. Sie hatte mich kommen sehen und zu ihrem Vater gesagt, ich sehe Mr. Lake und ich werde ihn hereinbitten. Mr. Mitchell entgegnete, nein, tu das nicht, aus dieser Ecke nehme ich gar nichts an. Obwohl ich nichts von diesen Umständen wusste, hätte mich das nicht gestört, auch nicht, wenn ich es gewusst hätte. Ich bin Schotte. Als ich hineinkam, sagte ich, Mr. Mitchell, ich habe keine Zeit mit Ihnen zu reden. Ich warf meinen Überzieher ab und kniete zum Gebet nieder. Er zeigte an, dass es um sein Knie ging. So legte ich meine Hände darauf und begann zu beten. Als ich das tat, wurde ich gewahr, dass er geheilt war. Und ich sagte, Mr. Mitchell, strecken Sie Ihr Bein aus. Er tat es. Stehen Sie auf und gehen Sie. Er tat es. Während er ging, fuhr er fort zu sprechen. Ich verstehe das nicht, kam zurück, setzte sich und sagte immer noch, ich verstehe nicht. Was ist es, dass Sie nicht verstehen, Bruder? Ich kann nicht verstehen, wieso Gott mich heilt. Ich bin kein Christ. Ich sprach, ist es möglich, Sie haben Ihr Herz noch nicht Gott gegeben? So ist es. Dann, Bruder, im Namen des Herrn, lassen Sie es uns jetzt tun. So kniete er, seine liebe Tochter und eine andere Frau mit mir nieder und alle 3 übergaben ihr Herz dem Herrn Jesus Christus. Während er in seinem Sessel saß, erzählte ich ihm von der Heilung eines anderen Mannes und wie dessen Knochen in seiner Hüfte geknirscht hatten. Mr. Mitchell sagte, das ist wie bei meiner Schulter. So hörte ich zum ersten Mal, dass er eine schlimme Schulter hatte, und noch einmal rief ich seine Tochter und wir beteten für seine Schulter. Dann sagte ich, heben Sie Ihren Arm, Bruder. Als er ihn hob, fragte ich ihn, ob er völlig frei sei. Er antwortete, vollkommen frei. Um 8.30 Uhr abends war der Tumor, der 10 Jahre lang an seinem Knie gesessen hatte, vollständig verschwunden. Am nächsten Morgen ging er zur Zeitungsredaktion, stellte sich dem Herausgeber vor und sagte, Mr. Scott, ich bin derjenige, den der Herr geheilt hat. Und der Zeitungsherausgeber nahm einen Bericht über die Heilung jenes Mannes auf. Am selben Tag grub der seinen kompletten Garten um und am folgenden Tag ging er wieder an seine Arbeit als Straßenpflasterer. Die Tage der Wunder sind nicht vergangen, wie dieser Vorfall zeigt. Forest Grove, Oregon im März 1922. Ich mag es, wenn ich bei unseren Vätern, Groß- und Urgroßvätern im Glauben auf solche Dinge stoße. Das macht was mit mir. Ich spüre, das ist derselbe Geist. Es ist das Erbe, was mir auch gehört und was Sie ausgegraben haben, damit ich nicht mehr so lange danach suchen muss. Ist das nicht gut? Jesus hat den Weg endgültig freigemacht. Doch da steht in 1. Johannes, im Johannes 10, Vers 10, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, damit Sie das Leben und volle Genüge haben. Kannst du dir vorstellen, jemand, der elendig an Krebs verreckt, dass er volles Genüge hat? Entschuldigt die Worte. Kannst du dir das vorstellen? Wenn Jesus gekommen ist, damit wir das erleben sollen, dann müssen wir die Tatsachen verändern durch die Wahrheit. Die Umstände, die uns bislang umgeben, müssen wir verändern. Ich mag von Umständen umgeben sein, aber von den richtigen. Heilung ist ein Umstand, Gesundheit ist ein Umstand, oder? Die dürfen um mich herum stehen. Wohlstand ist ein Umstand. Steht sogar im Wort, Wohlstand. Lass uns wohl stehen in dieser Hinsicht, mit den rechten Umständen umgeben. Im Psalm 103 heißt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der Plan von Gott war das seit eh und je, das ist nicht neu. Neu ist, dass es jedem verfügbar ist, durch das Blut Jesu Christi, der uns unsere Sünden, die im Weg stehen. Gott kann nicht heilen in der Form oder berühren oder mich erfüllen, wenn ich noch an meiner Sünde festhalte. Das ist schwierig. Weil wenn der heilige Gott und Sünde zusammentrifft, was glaubt ihr, wer davon aufhört zu existieren? Richtig, die Sünde. So, Sünde ist unser Deal, ob wir dann festhalten wollen, und das Recht haben wir. Gott sagt nicht, du musst, er sagt, du darfst. Aber es ist unsere Entscheidung. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jakobus sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Okay, wenn er sich nicht verändert, wieso denken wir manchmal, er tut heute üblere Dinge als damals? Wieso denken wir, Jesus hätte seine Meinung verändert über die Dinge, die er damals so offensichtlich getan hat? Er heilte alle, er tat allen Gutes, er stellte Leute wieder her, er befreite Menschen von der Macht des Feindes. Und jetzt? Naja, er ist ja gestorben, sagen manche. Darf ich dich aufwecken? Er ist auferstanden. Er lebt. Er sitzt heute zur Rechten Gottes und hat jemanden hier runtergeschickt, der genauso mächtig ist wie er selbst. Den Heiligen Geist Gottes. Zu Pfingsten, das feiern wir, kam er auf die Menschen und fing an, die Menschen zu bevollmächtigen, das zu tun, was Jesus vorher tat. Matthäus 8, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, habe ich ganz am Anfang gelesen, erinnert euch? In seinen Striemen sind wir geheilt. Der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen, unsere Krankheit hat er getragen. Diese Schriftstelle wird zweimal zitiert im Neuen Testament, diese Jesaja 53,5. Zweimal, einmal wo Jesus die Schwiegermutter von Petrus heilt, wird diese Schriftstelle genannt. Aha. Und dann hinterher, nach Jesu Tod und Auferstehung, wird sie durch Petrus zitiert. Und zwar definitiv, Krankheit wird hier auch in den Grundtext geschrieben. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und hat unsere Krankheit getragen. Wenn jemand etwas von mir wegnimmt, stellt euch vor, ich hätte einen großen Rucksack auf, und dann kommt jemand und nimmt diesen Rucksack von mir, um ihn für mich zu tragen. Wie blöd muss ich dann sein, wenn ich ihn trotzdem noch trage oder so tue, als hätte ich ihn noch? Ich gehe immer noch so, oh, es ist schwer. Dabei hat er den Rucksack. Und sag mal, er wäre so ein Bodybuilding-Hühne von 120 Kilo und 2,10 Meter, der hätte kein Problem mit dem Rucksack, wo ich vielleicht noch ein bisschen gebeugt runterging. Und Jesus ist er. Jesus ist der, der alle Kraft hat im Himmel und auf Erden. Matthäus 28. So, wenn er meine Lasten trägt, meine Krankheit auch, meine Sünden aber auch, warum muss ich sie noch tragen? Für was? Das wäre dumm, oder? Ich muss es nochmal rausholen. Ganz kurzer Abschnitt. Eine Frau kam eines Tages in die Heilungsstätten mit einem Tumor größer als ein voll ausgebildetes Baby. Ihre Ärzte waren genarrt worden in dem Glauben, dass es sich um ein Kind handle, bis die natürliche Entwicklungszeit überschritten war. Dann entdeckten sie, dass es irgendetwas anderes sein musste. Die Frau kam in unsere Heilungsstätten und ich befragte sie. Sie sagte, Mr. Lake, ich habe die Aussagen verschiedener Ärzte. Sie unterscheiden sich alle, aber jeder hat gesagt, es ist möglich, dass es ein Kind ist. Aber nun war die Zeit abgelaufen und sie wussten nicht, was sie dazu sagen sollten. Ich legte ihr für einen Augenblick meine Hand auf und sagte, Madam, es ist kein Kind, es ist ein Tumor. Sie setzte sich hin und weinte, während ihre Krankenschwester bei ihr war. Ihre Seele war aufgewühlt und sie empfing keine Heilung. An einem anderen Nachmittag kam sie zurück, empfing Gebet und kam wiederum am nächsten Tag, wobei sie ihr Korsett trug. Sie sagte, ich bin gekommen, um Ihnen zu zeigen, dass ich wieder völlig normal bin. Als ich mich gestern Abend um 10 Uhr zurückzog, gab es kein Anzeichen dafür, dass irgendetwas passiert war, außer, dass ich mich wohlfühlte und das Würgen vergangen war. Aber als ich an diesem Morgen aufwachte, hatte ich meine normale Figur wieder. Ich fragte, ist es in Form von Flüssigkeit verschwunden? Sie sagte, es gab überhaupt kein äußerliches Anzeichen von irgendetwas. Geliebte, was war damit geschehen? Es entmaterialisierte sich. Der Tumor hatte sich aufgelöst. Was ist ein Wunder? Es ist der spürbare Beweis der Oberherrschaft des Geistes Gottes über jeden Charakter und jede Form von Materie. Geliebte, die Kraft eines solchen Ereignisses, solchen Handels und Zeichens zeigt euch und mir, dass durch lebendigen, positiven, wahrhaftigen Kontakt mit dem Heiligen Geist alle Dinge möglich sind. Gepriesen sei sein Name. So komme ich zu dem Punkt, der mir auch wichtig ist. Gott heilt, er hat alles getan, was nötig ist, er hat es getan und er hat uns dann einen Auftrag gegeben. Markus 16. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Lasst uns kurz festhalten, welche Adressat gemeint ist. Die, welche glauben. Sind welche hier, die das betrifft? Bitte hebt nur kurz die Hand. Die glauben. Glauben. Okay, ja gut. Also ich rede jetzt für euch den Rest dieses Bibeltextes. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen Kranken werden sie die Hände auflegen. Und sie werden sich wohlbefinden. Da standen noch ein paar andere Dinge, die habe ich jetzt überflogen, aber der Punkt, um den geht es mir jetzt. Es werden viele Dinge passieren, durch die, die glauben, und das bist du und ich. Und das Entscheidende für heute ist, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Im Lukas 10 schreibt Jesus über diesen Auftrag, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das war übrigens nicht die Aussendung der 12, das war die Aussendung der 72. Er sandte nämlich hinterher eine viel größere Gruppe seiner Jünger aus mit demselben Auftrag. Und ich verrate euch was, die Aussendung ging weiter. Heilen gehört nämlich zum Sendungsauftrag des Herrn für jeden einzelnen Christen. Johannes 14, Vers 12, und jetzt hör gut zu, vielleicht die wichtigste Stelle für jeden hier. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere tun als diese. Denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus hat hier keinen Zweifel daran gelassen, dass der Sendungsauftrag jedem Einzelnen gilt. Und zwar mit denselben Merkmalen, die seinen eigenen Dienst ausgestattet haben. Wenn du jemanden Krankes in deiner Familie hast, zögere nicht. Geh hin, nimm deinen Glauben zusammen, lies ihm aus dem Wort was vor und dann leg die Hände auf und befiehl der Krankheit zu gehen. Tu es. Und was ist, wenn nichts passiert? Dann tu es immer wieder. Die erste Person, mit der ich im Krankenhaus gebetet habe, nachdem ich das erkannt habe, ist gestorben. War ermutigend, ne? Das sind so die Momente, weißt du, wo sich entscheidet. Glaubst du wirklich? Oder bist du so ein Schönwetterchrist? Naja, wenn es klappt, dann schön, aber wenn es schwierig wird, dann lass es doch lieber stecken. Wir sind die, die weitergehen. Ein großer Prediger sagte mal auf einer Konferenz, da wurde auch gefragt, was machst du denn, wenn jemand nicht geheilt wird? Dann guckte er ihn an und sagte ganz einfach, der Nächste bitte. Ich bin ja nicht verantwortlich dafür, für das, was passiert. Es ist ja nicht meine Kraft, versteht ihr? Es ist seine Kraft, die durch mich fließen will. Nur wenn ich sie nicht fließen lasse, warum sollte sie dann da sein? Für was? Warum sollte Gott seine Kraft in einem Christen stecken lassen, der damit nichts macht? Wir sehen, das funktioniert nicht. Guck dir Leute an, die reaktiv leben, die passiv sind, die haben auch nichts vorzuweisen, da passiert nie was. Aber andere, die kühn nach vorne gehen, die machen Fehler, ja. Und dann geht auch mal was schief, ja. Aber die erleben Dinge, die ganz ähnlich sind wie das, was Jesus selbst getan hat. Und ich sag dir, wenn du das einmal geschmeckt hast, willst du nie wieder und kannst nie wieder dahinter zurück. Weil du weißt, jeder Einzelne ist berufen dazu. Und je mehr ich in diesem Dienst bin, desto mehr passieren Dinge. Ich habe von Hunderten, vielleicht Tausenden Heilungen gesprochen. Viele von euch könnten auch jetzt erzählen, wie viele Leute hier schon gesund worden sind. Was alles passiert ist durch deinen Dienst, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Und das ist alles immer noch der Anfang vom Beginn. Ich fasse zusammen. Jesus hat alle unsere Leiden bereits getragen. Jesus schuf die Voraussetzungen für Heilung und Jesus hat dich und mich berufen und beauftragt und auch ausgerüstet, seinen Heilungsauftrag in der Welt fortzuführen. Paulus sagt, wir haben dieselbe Waffenrüstung an, die Jesus angehabt hat. Das heißt, wir haben dasselbe Schwert, wir haben denselben Schild, wir haben denselben Helm, denselben Brustpanzer, denselben Gurt, dieselben Schuhe. Ist das cool oder ist das cool? Kein Replikt, keine Kopie, keine zweiterangige Ausrüstung. Wir haben seine Uniform an, mit seinen Insignien drauf. Wenn wir in seinem Namen gehen, der Teufel sieht gar nicht mehr dich oder mich. Er sieht Jesus, weil unter den Stiefeln, die du trägst, hat er schon gelegen. Auf Golgatha, er hat es nie vergessen, glaub mir. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wer wir wirklich sind, wird uns niemand aufhalten. Aber es gibt 5 Schritte. Sie liebt mein blaues Shirt. Auch, ja, schön. Ich mag mein Gesicht auch. Die 5 Schritte zum Leben in permanenter Gesundheit. Jetzt hört doch mal ein bisschen hin. Schritt 1, bekehr dich. Ja, aber es sind auch Leute geheilt worden, die keine Christen waren. Stimmt. Aber die haben sich danach bekehrt. Unsere Gemeinde ist so entstanden. Unsere Gemeinde ist durch Heilung, durch das Wort der Erkenntnis entstanden. Meine Mutter fuhr krank in einen Gottesdienst nach Süddeutschland. Und der Prediger sagte, hier ist eine Person, die hat einen Schlag ins Genick bekommen. Gott heilt dich jetzt. Das war's. Sie saß da ärgerlicherweise. Sie wollte gar nicht wirklich dahin. Sie hat das nur Freunden zuliebe getan. Vielleicht ist heute jemand auch so hier. Hast keine Lust hier zu sein. Ärgerst dich gerade, dass es ein bisschen kühl ist. Und hoffst, dass endlich der Typ da oben aufhört zu predigen. Und stell dir vor, Gott hört dich jetzt gerade an. So ging das meiner Mutter. Sie sitzt da hinten in dem schönen Lehnstuhl. Könnt ihr nachher mal ansprechen und fragen, wie war das damals? Sie wurde geheilt und daraufhin bekehrte sie sich. Sie sagte, hey Gott, wenn du mich heilst, obwohl ich so mit so einer miesen Laune jetzt hier sitze, so widerwillig. Und du heilst mich einfach so. Der Mann weiß gar nicht, wer ich bin. Der spricht Heilung von mir aus und sitzt da. Und dadurch hat sie sich bekehrt und dann die ganze Familie für Jesus gewonnen. Ich war der Letzte. Halleluja, die Letzten werden die Ersten sein. Preis sei Gott. Und viele von euch verdanken letztendlich dem das eigene Leben. Viele hätten sich nie bekehrt, wenn diese Gemeinde nicht da gewesen wäre. So, also wir verdanken letztendlich alle einer Heilung unsere Bekehrung. Das ist mal so gesehen. Wir verdanken einer Heilung unsere Bekehrung. Jetzt stell dir vor, du bist einer von denen, der sagt, Heilung ist nicht mehr für heute. Du riskierst gerade deine Rettung, weißt du? Denn die verdanken wir vielleicht, diese Tatsache. Und so ist es in der Bibel oft passiert. Leute sind geheilt worden und darauf sind Bekehrungen geschehen. Du guckst dir die Apostelgeschichte an, die ist von Anfang bis Ende so gestrickt. Und stell dir vor, du bist auf deiner Arbeit so. Und du betest selbstverständlich für Leute. Ich habe ja auch noch 15 Jahre fast noch gearbeitet, als Pastor noch nebenbei vollzeitlich gearbeitet. Und ich habe mit vielen Kollegen gebetet. Und einige wurden geheilt. Es waren immer interessante Gespräche, die wir danach hatten. Wenn Leute erst geheilt werden und dann anfangen zu überlegen, hey, wenn das echt ist, ist vielleicht doch was dran an diesem Jesus. Hm? So, erstes, bekehr dich. Zweitens, vergib, 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 vergib. Mir ist völlig egal, was du erlebt hast in deinem Leben. Ob das die übelsten Vergewaltigungen, Mord, Verrat oder sonst was war. Niemand hat das Recht, nicht zu vergeben. Niemand. Denn an der Vergebung hängt alles andere dran. Wer sich erlaubt, anderen etwas nicht zu vergeben, der ist wie einer, der Gift trinkt und hofft, den anderen bringt es um. Glaub mir, es wird dich töten mit der Zeit. Es erlaubt Krankheiten in deinem Körper, es erlaubt, deine ganze Psyche wird krank und wird zerfetzt letztendlich von Unvergebenheit. Unvergebenheit ist der Schlüssel für vieles an Krankheit. So, sei nicht dumm. Bekehr dich erst und dann vergib. Denk an das Vaterunser, da steht, vergib mir meine Sünden, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Ach, ist er nicht süß, ich glaube, ich adoptiere dich. Drittens, sprich das Gebet des Glaubens, wenn du diese beiden Schritte gegangen bist. Gottes Wort sollst du mehr glauben als den Umständen. Sprich die Wahrheit zu den Tatsachen und schau, was passiert. Lass dir Hände auflegen. Geh nach vorne, wann immer du kannst, und hol dir Gebet ab von Leuten, die Salbung haben dafür. Und bekenn dann das Richtige. Sprich nicht ständig über deine Krankheit, sondern sprich über deine Heilung. Sag, ja, die Symptome sind noch da. Weißt du was? Ich bin geheilt in Jesu Namen. Ich habe das empfangen, ich habe das im Glauben für mich angenommen. Es ist meins. Niemand raubt mir das mehr. Am wenigsten meine eigenen Worte, weil das ist der größte Dieb. Und dann Dank für deine Heilung. Und setz Gott kein Limit. Ob das einen Tag dauert oder 10 Jahre. Setz Gott kein Limit. Heilung kommt. Heilung kommt immer. Amen. Wir verlieren sie in der Regel, weil wir aufhören, das zu tun, wovon wir eigentlich wissen, dass es richtig ist. Gott für unsere Heilung zu danken, unsere Heilung uns zuzusprechen. Das ist der Schlüssel. Dann löst sich das Stück für Stück. Manchmal geht es in Zeitlupe, du hast innerhalb von Sekunden, sind alle Symptome weg und in anderen Fällen dauert es eben eine Zeit. Das ist kein Problem. Was hast du denn zu verlieren? Was hast du zu verlieren? Wenn du das tust und hörst auf, über deine Krankheit ständig zu reden und fängst an, jeden Tag über deine Krankheit zu proklamieren, du sprichst Gottes Worte aus und Gott, Jesus heilte alle und ich bin einer davon, ich bin auch alle. Und tust es immer wieder und immer wieder. Wie wär's denn, wenn du jeden Tag eine Stunde lang nichts anderes machst, als das und in Zungen zu reden? Bis die Heilung sich vollkommen manifestiert hat. Natürlich nimmst du deine Medikamente weiter. Natürlich gehst du zum Arzt und lässt das begleiten. Das ist in Ordnung. Das ist kein Zeichen von Unglauben. Okay, das ist manchmal ein Zeichen von Wahnsinn, das nicht zu tun. Amen. Wir sind nicht wahnsinnig, wir sind Gläubige. Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Extremen. So, beständig in Christus zu bleiben, ist der vierte Schritt. Lies täglich die Bibel. Rede jeden Tag mit Gott. Geh jede Woche in Gottesdienst, geh in deine Zellgruppe. Hör dir Predigten an, wann immer du kannst. Beim Autofahren, beim Bügeln, beim Spazierengehen, beim Joggen. Lies glaubensstärkende Bücher. Und bitte lass dir sie empfehlen, lies nicht irgendwas. Es gibt mehr christlichen Schund als christliche gute Bücher. Also lass dir Bücher empfehlen von Leuten, die sie gelesen haben, wo du weißt, volles Evangelium ist auch ihr Thema. Und dann sparst du dir manche Seite und manche Stunde, die du verschwendest mit irgendeinem Gedankengut, was nicht wirklich biblisch ist. Besuch gute Konferenzen. Und such dir geistliche Jüngerschaft, am besten bei deinem Zellleiter. Lass dich mit reinnehmen, lass dich korrigieren, wo du falsch liegst, weil Korrektur ist oft der Anfang von Heilung. Wenn ich an etwas festhalte, was falsch ist, das ist Sünde, dann kann mich das fernhalten oder wieder wegziehen von meiner Heilung. Und fünftens und letztens, lebe den Jüngerauftrag. Sei selbst bereit, das Evangelium zu verkünden und sei bereit, für Kranke zu beten und auch dich zu blamieren. Das gehört zum Business. Das gehört zum Business. Jeder Fußballer, der aufs Feld geht und sein Spiel macht, weiß, dass er genau das riskiert. Wenn er einmal an einem falschen Moment ausrutscht, lacht die ganze Nation. Oder? Aber wenn er das Tor schießt, dann jubelt die ganze Nation. Jeder Fußballer weiß, dass es ein Risiko ist, aufs Feld zu gehen. Wenn wir aufs Missionsfeld gehen, und das beginnt nach deiner Haustür, gehen wir dasselbe Risiko ein. Manchmal liegen wir daneben, manchmal machen wir Blödsinn. Weil wir in der geistigen Entwicklung vielleicht noch nicht so weit sind. Es ist okay. Durch Fehler lernen wir. Und wenn du gute Leiter hast, die dich korrigieren mit Liebe, aber auch mit Klarheit, dann wird jeder Fehler für dich ein Gewinn. Wollt ihr noch ein Zeugnis hören? Extra für dich, Herr Siegfried. Schon bei der Geburt als 7-monatiges Frühchen wäre Silvana beinahe am Fruchtwasser der Mutter erstickt. Nach einer schweren Jugendzeit begann ihr Leben zu einer lebendigen Hölle zu werden. Silvana wurde permanent krank. Ihre Knochen wurden zu Glasknochen, das heißt, sie wurden derart brüchig, dass sie noch nicht einmal eine Jeans anziehen oder ein Wasserglas heben konnte, ohne sich dabei einen Knochen zu brechen. Fast alle paar Schritte dislozierte sich zudem ihre Kniescheibe. Bald lohnte es sich nicht mehr, deshalb zum Arzt zu gehen. Silvana steckte sich ein Tuch zwischen die Zähne, ging ins Bad und fügte sich unter großen Schmerzen die Kniescheibe selbst wieder ein. Danach wurde Leukämie festgestellt, bald darauf Leberkrebs. Schließlich ging es so weit, dass ihre Gallensäure durch Augen, Nase und Ohren austrat und ihr beim Husten Teile ihrer Leber und andere Innereien hochkamen. Eine unvorstellbare Situation, die selbst von den Ärzten wie eine Krebskranke 5 Tage nach dem Tod beschrieben wurde. Ihre Haut begann sich abzulösen, sodass sie noch nicht einmal duschen konnte. In dieser Zeit, in der sie ihrem Mann Louis 4 Kinder gebar, verschwand alles Geld in den Händen der Ärzte, Krankenhäuser und okkulter Heiler. Nicht ein einziges Mal, so sagte sie, hatte sie bis dahin vom Evangelium gehört, bis sie einen Freund in eine evangelikale Gemeinde einlud. Der Pastor und die Gemeindeglieder erschraken. Sie hatten noch nie ein derartiges Elend gesehen. Das Einzige, was damals nicht schmerzte, so erinnerte sie sich, waren meine Haare. Die ganze Gemeinde betete für Silvana und nach 5 Tagen wachte sie auf und stellte verwundert fest, dass sie keine Schmerzen mehr hatte. Nicht nur war ihre Haut komplett gesund, die Ärzte stellten fest, dass sie buchstäblich einen neuen Magen, eine neue Leber, neue Knochen erhalten hatte und neues Blut. In der Folge davon beschloss Silvana, ihr neu geschenktes Leben völlig Jesus Christus anzuvertrauen, denn es war ihr und ihrem Vater selbst klar, dass nur er sie geheilt hatte. Das war 1995. Und ich sage dir nichts Neues, wenn ich dir sage, es geschieht immer noch. In dieser Gemeinde wurden schon viele Menschen geheilt. Krebs, Geschwüre, Zysten, Unfruchtbarkeit und vieles mehr. Es geschieht immer noch. Und John G. Lake sagte, der Ort der Stärke und der Ort des Sieges ist der Ort der Hingabe an Gott. Der Sieg kommt, wenn ein Mann seine Zähne zusammenbeißt und sagt, ich gehe den Weg mit Gott. Frauen tun sich damit oft nicht so schwer, aber wenn ein Mann das tut, Leute, ein Mann verändert seine ganze Familiengeschichte für die nächsten Hunderte von Jahren. Und ich möchte jetzt zuerst die wichtigste Krankheit von allen ansprechen. Die Sünde. Können wir zusammen aufstehen, bitte? Dieser Moment ist mir ganz heilig, weil hier passiert das größte Wunder von allen. Größer als alles, was ich vorgelesen habe, ist das, wenn ein Mensch Jesus Christus als sein Herrn und Heiland annimmt und Vergebung der eigenen Lebensschuld empfängt. Dieser Prozess ist niemals überspringbar. Und ich sage das auch für unsere Livestream-Hörer zu Hause. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann gibt es keine Abkürzung hierzu. Denn was nutzt es dir, wenn dein Körper geheilt wird und dein Geist in die ewige Verlorenheit unterwegs ist? Was nutzt es dir, wenn die nächste Krankheit dich genauso anfallen kann, wie die letzte es tat? Weil du keinen Schutz hast. Der Heilige Geist in dir kann sehr wohl dein Schutz sein und will es sein. So, ich möchte, dass ihr mich kurz anschaut und dass jeder von euch, der sagt, ich habe diese Entscheidung so noch nie getroffen, ich habe noch nie gesagt, Jesus, vergib mir meine Lebensschuld und sei du ab heute Herr meines Lebens. Wenn du das heute tun möchtest, möchte ich, dass du mir das kurz mit Handzeichen anzeigst. Dankeschön, ich sehe die Hand. Geh in dich und überlege. Es ist dein Moment. Es ist Gottes Moment mit dir. Ist da noch jemand, der weiß, diese Entscheidung steht an? Okay, dann möchte ich jetzt gerne für die Dame hier und auch für die, die zu Hause jetzt vom Computer sitzen und vielleicht dieselbe Entscheidung für sich treffen, folgendes Gebet sprechen, um das festzumachen, dass Jesus der Herr des Lebens ist und dass die Sünde, die mich bisher noch trennte, von ihm und auch von all dem, was mit ihm kommt, dass sie ab heute nicht mehr Rechte hat. So bitte schließt doch mit mir die Augen. Und jeder, der das schon gebetet hat, sprich es neu mit. Ich habe dieses Gebet selbst bestimmt 100 Mal gebetet. Und es ist immer wieder ein Hingabegebet, wo ich Gott ausdrücke, das meine ich immer noch. So wie du deiner Ehefrau hoffentlich immer wieder sagst, dass du sie liebst, so solltest du Jesus immer wieder sagen, es ist klar, Jesus, ich folge dir nach. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Führung. So sprech doch mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Krankheit am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und Vater im Himmel, dich bitte ich, vergib mir alle meine Lebensschuld. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Und vergib mir jede meiner Sünden. Wasch mich jetzt rein. Ich nehme dich als den Herrn meines Lebens an. Und ich bitte dich, führe mich von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Ehre sei dir, Herr.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.